Herzlich willkommen zurück hier beim Kongress Brückenschlag vom DJV. Willkommen auch nochmal zurück. Wir sind wieder live auf Sendung, liebe Zuschauer von Berlin Alex oder vom Alex Berlin. Freue mich sehr, dass wir ein Thema, das heute sich eigentlich schon den ganzen Tag andeutete, jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen können. Es geht um Influencer-Marketing. Fluch oder Segen, ich könnte fast sagen, ich habe zu jedem Thema oder zu jeder Einstellung einen Gast mit am Tisch oder auch nicht, das werden wir ja heute oder jetzt im Verlauf des Gesprächs erfahren. Zum einen erstmal herzlich willkommen Dr. Anja Zimmer, Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und eigentlich auch Gastgeberin heute. Herzlich willkommen. Ja, gerne. Ich freue mich, dass Frank Bojak bei uns ist, der kurzfristig eingesprungen ist, weil der Herr Effing von Deichmann uns aus Krankheitsgründen leider absagen könnte. Er ist einer der Inhaber und auch Gründer der Berliner Agentur Alpha Pool, die eben auch für Deichmann und andere große Kunden arbeiten und unter anderem auch mit Influencern. Sie haben quasi 2002 analog angefangen, was das Thema Influencer angeht, wenn man das so bezeichnen darf. Da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Und freue mich auch über Magdalena Rogel. Herzlich willkommen, Head of Digital Channels in Microsoft Deutschland. Herzlich willkommen. Danke. Frau Zimmer, ich würde gerne bei Ihnen anfangen, wie so ein typischer Tag aussieht. Sie kommen in Ihre Behörde, in Ihre Anstalt und in jedem Raum sitzt ein Team von Menschen, die am Rechner sitzen und beobachten, was im Netz passiert. So ist es vermutlich eher nicht.
Genau, und ich stehe, ja? Also ich stehe mit der Peitsche dahinter,
so,
dass sie das auch ordentlich so machen. Genau so kann man sich das vorstellen. Nein, so ist es nicht, aber ein bisschen schon. Also wir haben tatsächlich Menschen, ja, wir haben tatsächlich Menschen,
kleine
Peitsche, den ganzen Tag Fernseh schauen.
Okay.
Also falls jemand Interesse an einem interessanten Werkstudentenjob hat, haben wir Werkstudenten, die den ganzen Tag damit zubringen, dass sie Programme überwachen, also sich YouTube-Sendungen anschauen, sich Fernsehsendungen anschauen und tatsächlich nach Verstößen schauen.
Okay.
Genau.
Erzählen Sie weiter, ja?
Nö.
Achso, so weit, genau, okay. So.
Ich könnte vielleicht noch einen Satz ergänzen. Also wir machen das, also wenn wir über die Frage reden, wie wir damit umgehen, machen wir das einerseits so, dass wir natürlich Beschwerden bekommen. Die Beschwerdekultur wird immer ausgeprägter. Wir haben mittlerweile auch immer mehr Fälle, wo man sich gerne übereinander beschwert. Mhm. Das ist ganz schön. So, wenn, oder auch gerne so, wenn Sie das bei mir beanstanden, der macht das aber auch.
Okay, wenn der darf, dann
genau.
Ich auch.
So, dann kriegt der auch gleich, den gucken wir uns dann auch gleich an.
Ja.
Ist klar. So, und wir haben auch Bürger, die sich beschweren.
Ja.
Das ist durchaus auch mittlerweile ein Thema, dass Leute sich, wenn sie was sehen, uns einfach informieren und sagen, guckt euch das mal an. Und wir schauen aber auch so ein bisschen in Schwerpunktanalysen nach Anlass, was passiert da, wo gibt es Themen, wo gibt es neue Werbeformen, ist das alles ordentlich gekennzeichnet.
Okay. Wenn ich mich nach diesem Tag entscheide, Influencer werden zu wollen, und ich rufe bei Ihnen an, weil ich weiß, man könnte anrufen mit Fragen, da stehen Sie durchaus auch mit Rat und Tat zur Seite. Was geben Sie mir denn an 15 oder 20 Dingen mit an die Hand, die ich beachten muss, wenn ich als Influencer tätig werde? Kann man das überhaupt so runterbrechen?
Nee.
Nein.
Aber, okay. Also wenn Sie Influencer werden wollen, ja tatsächlich, wir haben Telefone, auch das. Ich gebe Ihnen dann in die Hand, gucken Sie mal ins Internet, da gibt es die Matrix, die Kennzeichnungsmatrix, wo wir sozusagen grafisch, ich habe das mal mitgebracht, das sieht dann etwa so aus, ja, wo wir in schönen Bildern erklären, ganz grob, was man beachten muss.
Okay.
Das, bevor man anfängt, sich das durchzulesen, ist bestimmt kein Fehler. Und ansonsten gilt so immer so ein bisschen die Faustregel. Wo Werbung drin ist, muss Werbung draufstehen.
Mhm. Okay. Ist das das Hauptproblem, mit dem Sie zu kämpfen oder zu, was Arbeit macht? Genau dieses Thema?
Also wenn wir über Influencer sprechen,
genau.
Ist das Thema. Genau. Bei Influencern ist so ein bisschen die Frage, es verschwimmen ja so Grenzen, es sind häufig ja junge Menschen, es sind auch keine professionellen Medienunternehmen mit riesigen Rechtsabteilungen, sondern es sind junge Menschen, die einfach mal loslaufen, auch die Regeln häufig gar nicht kennen. Kennt man ja auch als Privatperson jetzt nicht so. Dann auf einmal ganz viele Follower haben und man dann feststellt, okay, da stimmt was nicht. Und dann hilft es, und das machen wir ganz häufig, dann hilft auch mal ein Gespräch, wo wir darauf hinweisen, dass man kennzeichnen muss, dass wenn es eben keine redaktionellen, sondern werbliche Inhalte ist, dass man das deutlich machen muss. Und dann läuft das im Regelfall auch. Also wir müssen Gott sei Dank relativ selten Bescheide erlassen. Das meiste machen wir tatsächlich am Telefon. Mhm. In einem Fall tatsächlich haben wir mal ein Bußgeld erlassen, also nicht wir, sondern die Kollegen in Hamburg, und weil sich jemand wirklich ganz renitent gezeigt hat. Aber das ist eben eher die Ausnahme.
Okay. Wie viele Fälle haben Sie im Jahr? Kann man das?
Also wir hatten im letzten Jahr über 100 Fälle.
Aha.
Und also wir sind jetzt sozusagen als Medienanstalten regional organisiert. Wir sind zuständig für Berlin-Brandenburg und wir hatten etwas über 100 Fälle.
Okay. Jetzt sitzt bei uns am Tisch mit Magdalena Rogel. Ich glaube, Sie wissen um die Regulatorien rund um Influencer und sind, kann man sagen, vielleicht einen anderen Weg gegangen und haben gesagt, gut, dann machen das unsere eigenen Leute. Kann man das so sagen, verkürzt?
Nee, kann man so nicht sagen. Okay. Also es war tatsächlich von uns nie die Intention zu sagen, so wir machen uns jetzt unsere eigenen Influencer. Es ist vielmehr aus unserer Unternehmenskultur entstanden. Wir haben eine sehr offene Unternehmenskultur und eine sehr vertrauensbasierte Kultur. Und dann hat sich das einfach ja quasi von selbst daraus entwickelt, dass die Mitarbeiter immer mehr selbst auf Social Media auch aktiv waren, weil wir da eben eine sehr offene Regulierung auch haben oder eben keine Regulierung und die Mitarbeiter da sehr unterstützen und so hat sich das entwickelt und es gibt dann natürlich so Persönlichkeiten, die da ja besonders gut dafür geeignet sind oder besonders großen Spaß daran haben und so hat sich das entwickelt. Aber wir hatten nie den Plan, Corporate Influencer zu machen. Diesen Begriff haben wir auch nicht geprägt, sondern der wurde ja dann eher aus der Agenturbranche kam dieser Begriff. Ja. Ich finde das spannend zu sehen, wie sich das entwickelt auch bei Unternehmen.
Okay, wir haben eben beim Talk mit Daimler in dem Blog auch gehört, Mensch, da können unsere Mitarbeiter reinbloggen und die unterliegen eigentlich und die dürfen schreiben, was auch immer. Ich glaube, das war eine Frage direkt aus der ersten Reihe. Keine Regulatorien, also keiner, der da drauf guckt, weil Sie auch gerade sagten, es unterliegt eigentlich fast keiner Kontrolle. Ist das tatsächlich so?
Ja, also wir kontrollieren jetzt nicht die Social-Media-Posts von den Mitarbeitern, weil ich glaube, da würden wir nicht mehr fertig
machen werden. Ja, okay.
Genau, das ist ganz wichtig. Eben, es sind die persönlichen, privaten Kanäle. Wir haben eine ganz, ganz wichtige Regel, dass wir den Mitarbeitern auf den Weg geben, dass sie bitte kennzeichnen, dass sie Mitarbeiter unseres Unternehmens sind. Mhm. Das, finde ich, ist einfach aus Transparenzgründen wichtig für die Leser, die dann diese Social-Media-Posts sehen. Aber was die Mitarbeiter da auf Social-Media machen, das kontrollieren wir nicht, das geben wir nicht frei, sonst bräuchten wir da, glaube ich, eine eigene Abteilung dafür. Aber auch das hat eben wieder viel mit Kultur zu tun, wie man die Mitarbeiter coacht, wie man mit den Mitarbeitern umgeht, dass man sich dann auch darauf verlassen kann, dass das eine richtige Kommunikationskultur ist, auch in den persönlichen Social Media Posts.
Also diesen Kodex gibt es auch bei Daimler, wenn du dich in irgendeinem Thread, wenn du, egal wo du dich äußerst zum Thema deiner eigenen Firma, mach bitte kenntlich, dass du auch dort beschäftigt bist. Gilt auch bei Microsoft erstmal.
Absolut, klar,
okay. Ja. Okay. Frau Andersen, Sie gucken so interessiert rüber. Ist das ein gangbarer Weg, eine Lösung?
Ja, zwingend notwendig, würde ich mal sagen.
Ja, gut, also, das sowieso.
Wenn man, das ist ja das, wo Werbung drin ist. Der Mitarbeiter macht das ja schon auch als Mitarbeiter. Der wird ja auch bezahlt und steht natürlich für ein Unternehmen. Wenn man das weiß, super okay. Wenn man das nicht weiß, ein Fall für uns.
Wobei ich da also bei dem ersten Satz ein bisschen widersprechen muss. Also die Mitarbeiter werden ja nicht für die Social Media Postings bezahlt. Also das sind Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Abteilungen und die werden nicht dafür bezahlt, dass sie Social Media Postings machen. Aber natürlich sind sie Mitarbeiter des Unternehmens und deshalb sagen wir auch, es ist wichtig, das zu kennzeichnen in allen Diskussionen, nicht nur auf persönlichen Posts, sondern eben auch überall, wo man sich im Netz oder auch in der Öffentlichkeit bewegt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Frank Boja, ganz interessant. Ich mache das mit den Influencern einfach selbst. Ist das einfach selbst? Ist es bei Ihnen jetzt eher entstanden? Kann man sowas planen und mal eben machen?
Wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Ja. Dann würden das ja auch ganz viele machen. Ich glaube, es hängt immer davon ab, was will man eigentlich erreichen als Unternehmen? Was ist das Ziel? Wenn ich natürlich schnell Reichweite generieren will und schnell kommunizieren will, dann brauche ich in der Regel einen Influencer, der schon selber Reichweite mitbringt oder so interessant ist, dass Medien das aufgreifen und auch darüber berichten. Aber es ist schön. Also ich finde das gut. Wird bei uns viel zu selten angefragt. Also wir müssen eher, ich fand das Bild mit der Peitsche so spannend, wir screenen viel mehr, wer ist für uns oder für unseren Kunden interessant, um ihn dafür zu gewinnen, für uns zu kommunizieren.
Dass Sie aus der Agentur kommen, also für viele Firmen auch mit Influencern arbeiten, ist für Sie vielleicht auch die Frage am besten geeignet, wenn diese für welche Firmen, für welche Produkte eignet sich überhaupt Influencer-Arbeit, Marketing und wo ist es eigentlich gar nicht so angebracht?
Also ich habe gehört, dass mittlerweile 90% aller Unternehmen mit Influencern zusammenarbeiten oder eine Strategie entwickeln. Insofern scheint es ja zu funktionieren. Natürlich auch da, was ist die Frage, was ist mein Ziel, was will ich damit erreichen? Nicht jedes Produkt ist mit Sicherheit dafür geeignet, dass sofort ein Kaufimpuls ausgelöst wird und zum Beispiel in der Automobilbranche, also es sind noch nicht so viele Autos, die im Netz konfiguriert werden und aufgrund des Links, der gepostet wird, gekauft wird, leider. Das wird sich aber ändern, denke ich. Und ja, also, gerade bei schnellen Textilien oder Schuhen oder dergleichen, da kann das schon ganz, hat das schon einen anderen Weg und einen anderen Drive.
Sehen Sie eine Unterscheidung zwischen Influencer im Marketing und Influencer im Kommunikationsbereich? Gibt es den Unterschied überhaupt?
Ja, also wenn ich über Kommunikation komme, wie gesagt, versuche ich jemanden zu begeistern von etwas, dass er möglichst freiwillig darüber berichtet und auch freiwillig das gut findet und darüber berichtet, wo er war oder was er macht oder wie auch immer. Da fehlt mir in der Regel der Druck, den ich aufbauen kann, indem ich noch Werbung draufschalte, weil noch ist der Influencer nicht das Allheilmittel, wie es gesehen wird, sondern es muss auch kommuniziert werden, noch auf anderen Kanälen oder auch im Marketing über andere werbliche Möglichkeiten, die das Ganze noch ein bisschen mehr aufladen und ein bisschen marktdurchdringender gestaltet. Aber in der Kommunikation geht es primär darum, wirklich zu begeistern. Also wir suchen eigentlich immer nach dem Königsweg. Man kann es ja vergleichen mit dem, früher hieß es Celebrity Marketing, da hat man nach Schauspielern und Musikern gesucht zum Beispiel, die so interessant sind, dass dann auch mal ein Medium mit draufspringt und sagt, oh, der George Clooney trinkt einen Kaffee.
Wo haben Sie gestartet 2002, Celebrity Marketing?
Genau. Heute werden Influencer immer stärker auch zum Celebrity, insofern ist das sehr identisch. Das Schöne für uns und auch für alle Unternehmen ist natürlich, dass die eigenen Reichweiten, das Netz dazu gekommen ist. 2002 konnten wir den Computer anschalten und wir wussten auch, es kommt ein Internet, aber wir haben eine halbe Stunde gewartet, bis das Fenster aufging. Heute ist das alles viel schneller. Wir diskutieren gerade über Echtzeit mit 5G. Das ist wirklich spannend. Und insofern hat das natürlich ganz viele Vorteile, mit den Influencern, auch mit bekannten Influencern zusammenzuarbeiten. Gar keine Frage.
Ich muss Sie einmal selbst zitieren. Sie haben mir auch geschrieben, selbstverständlich gibt es viele gut gemachte Kooperationen, also zwischen Unternehmen und auch Influencern. Aber ein Großteil lässt sich wohl eher unter dem Thema, wir haben viel dabei gelernt, abrufen.
Das stimmt.
Jetzt sind Sie dran. Füllen Sie das mal mit Leben.
Ja, also es war ja das Thema Influencer. Ich hatte es gerade schon gesagt, das ist sehr oft als das Allheilmittel gesehen worden. Und man hat alles versucht und es war aalglatt. Und man hat versucht, den Influencern was aufzudrängen. Die waren noch sehr begeistert, als es losging, dass sie auch Geld verdienen konnten mit Posts. Da war mir von Kennzeichnung noch gar nicht wirklich die Rede. Und da wurde alles versucht und man hat dann sich gewundert, dass es eigentlich nicht wirklich funktioniert hat. Mhm. Dass es auch im schlimmsten Fall auch noch zu Shitstorm geführt hat, wie man heute das nennt, wenn nicht unbedingt positive Kommentare kommen. Und insofern muss auch da, wie im Marketing oder auch beim Celebrity-Marketing, darauf geachtet werden, dass es einen entsprechenden Fit gibt zwischen Produkt, zwischen Marke, zwischen Influencer und dass sich das auch ein bisschen reibt und auch authentisch bleibt. Also das ist eigentlich das, was wir unseren Kunden immer mit auf den Weg geben.
Okay. 98% sagen, sie arbeiten quasi schon damit. Hin und wieder fällt man auf die Nase, auch kein geringer Teil.
98% weiß ich nicht, aber über 90%.
Okay, es werden auch viele auf die Nase fallen. Mein Eindruck war, und der war völlig falsch, was ich im Vorgespräch mit Ihnen festgestellt habe, dass dieser Wunsch, unbedingt YouTuber zu werden, zurückginge und vielleicht auch mal irgendwann einer bei den Influencern merkt, gut, das ist halt Werbung und nichts anderes. Aber Sie sagten von den Zahlen, die Zahlen sind genau Gegenteil. Also nochmal, um die Prägnanz dieses Themas zu betonen, es gibt weiterhin viel, viel Bewegung in diesem Markt, Sachen Influencer.
Es gibt weiterhin wahnsinnig viel Bewegung in dem Markt und die Nutzungszahlen steigen ja dauernd. Also ich habe jetzt mal welche mitgebracht. Ja. Wir hätten uns jetzt mal die mobilen Reichweiten angeschaut. Also über 33 Millionen Nutzer in Deutschland bei YouTube. Das ist natürlich schon erstmal ein Thema. 80% der mobilen Internetnutzung in einem Monat ist eben auch YouTube. Bei Instagram sind es knapp 17 Millionen Nutzer. Das ist schon verrückt. Also es sind schon Zahlen, die immer stärker weiter steigen. Deshalb würde es mich jetzt wundern, wenn angesichts dieser Zahlen die Zahl der Menschen, die Instagram oder YouTuber werden wollen, zurückgeht. Tatsächlich sehen wir in der Entwicklung, dass es immer mehr in die Richtung der Mikroangebote geht, also dass immer spezieller geworben wird, dass Leute, die 20, 30, 40, 50.000 Follower haben, auf einmal in ihrer Zielgruppe, wenn das eine kleine Zielgruppe ist, lukrative Werbeverträge kriegen, definitiv, was uns wirklich wundert. Ja. Also es ist eher sogar, dass es immer diverser, immer kleinteiliger wird, immer mehr Menschen.
Ich sehe Herrn Bojak Geld verdienen. Ja, man muss ja natürlich auch bei diesen gigantischen Reichweiten von Einzelnen auch ein bisschen selektieren und mal gucken, wie aktiv ist eigentlich diese Gefolgschaft. Das sind dann nicht ganz die großen Zahlen, aber natürlich, auch wenn ich in einem klassischen Medium Werbung schalte, wird da ja auch mit mehr Sehern geworben, als es dann schlussendlich sind. Hier haben wir sogar ein Medium im Internet und auf den Social-Media-Kanälen, die wir viel leichter nachvollziehen können und auch sofort Effekte sehen. Also wenn die Möglichkeit besteht, auch direkt in Shops oder so reinzurouten, das sind dann werbliche Aktivitäten, ja. Dann sieht man ja auch sofort, was passiert. Ja. Und der Mikroinfluencer macht natürlich absolut in ganz vielen Produkten total Sinn.
Ja.
Weil ich ohne Streuverlust eine Zielgruppe erreiche, das habe ich bei klassischen Medien in der Form vermutlich nicht.
Mhm. Frau Rogel, sitzen Sie außen und sagen, Gott sei Dank habe ich mit all dem nichts, mit der Rechnung und mit all dem, oder arbeiten Sie eigentlich auch mit bezahlten Influencern?
Also wir in der Kommunikation arbeiten nicht mit bezahlten Influencern, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, da wirklich in der Kommunikation eine Grenze für sich zu ziehen. Wir arbeiten sehr viel mit Influencern, wir haben eben die Corporate Influencer innerhalb des Unternehmens, aber wir arbeiten natürlich auch mit anderen Multiplikatoren, ich mag immer das Wort Influencer nicht so gern, mit Meinungsmachern in der Szene, die wichtig sind für die unterschiedlichen Zielgruppen. Und uns ist es aber immer wichtig, dass das eine langfristige Beziehung ist, also dass es wirklich eine Influencer-Relation ist und dass es nicht eben so ein Kurzshot ist, so der hält dann am einen Tag einen Sportschuh in die Kamera und am nächsten Tag die vom Konkurrenten, das bringt niemandem was. Und deshalb achten wir sehr, sehr darauf, dass wenn wir mit Multiplikatoren zusammenarbeiten, dass es eine langfristige Zusammenarbeit ist, dass wir sehen, das ist authentisch, dass wir sehen, die interessieren sich wirklich für das Thema oder für das Produkt und dass wir da gucken, wie können wir gemeinsam was machen. Und dann ist das auch immer eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Also man unterhält sich, man setzt sich zusammen, man telefoniert und überlegt, wie können wir das gemeinsam machen, und dann kommt nicht von uns so, das ist jetzt das Posting, mach das mal und dann ist fertig. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das lernt und dass man da wirklich darauf guckt, dass es nachhaltig ist, dass es glaubwürdig ist, dass es authentisch ist. Und ehrlich gesagt ist es dann auch einfach das Handwerk, was wir schon seit 100 Jahren machen. Weil mit Influencern hat man in der Kommunikation, hat man in der PR schon immer gearbeitet. Also seit es PR gibt, hat man mit Influencern gearbeitet. Man hat es nur nicht so genannt. Aber es gab eben immer berühmte Leute, Schauspieler, die Sportler, die man eben dann auch für die Kommunikation genutzt hat, die Unternehmen genutzt haben, die für Produkte sich positioniert haben. Also ich finde, es ist wichtig, uns immer wieder vor Augen zu halten, das ist jetzt gar nicht so was Neues. Die Kanäle sind neu, aber die Mechanik und das Handwerk dahinter ist das, was wir eigentlich seit Jahrzehnten machen.
Nur, dass man sie früher Werbeträger nannte und heute Influencer.
Ja. Ja, aber auch im Marketing werden sie ja natürlich auch als Testimonial oder auch als Multiplikator, wie Sie sagen, auch eingekauft, um Kampagnen mit ihnen zu gestalten. Und in der Kommunikation bin ich ganz bei Ihnen, versucht man natürlich Beziehungen aufzubauen, auch längerfristig. Das macht auch absolut Sinn. Deichmann zum Beispiel, ich vertrete heute den Herrn Effing hier, steht ja auch dafür mit ihrem Influencer-Club, wo die ein Wahnsinnsangebot den Influencern zur Verfügung stellen, sich weiterzubilden. Man muss aber da auch wirklich unterscheiden. Das ist Kommunikation, während Marketing, wenn Sie Kampagnen planen, natürlich auch einen ganz anderen werblichen Effekt erzielen wollen.
Aber es muss doch einen Unterschied geben zwischen einem George Clooney, der einen schönen Kaffee vertritt auf der einen Seite, der aber privat in seinem Facebook-Auftritt, sollte er einen haben, wahrscheinlich nicht reinschreibt, wie lecker der Kaffee ist, sondern in einer...
Er schreibt das auch rein.
Er schreibt es auch, also sprich, der wird auf beiden Seiten bezahlt. Das war mir
Sie bezahlen?
Okay. Weil in einem privaten Post etwas zu behaupten, es ist Teil meines Lebens, oder in einem Werbespot etwas, der als Werbespot erkennbar ist tatsächlich, ich glaube, das sind wir gewohnt seit den 60er, seit wir Fernsehen gucken, wissen wir, was ein Werbespot ist und wie ernst oder wie sehr ein vermeintlicher Promi hinter diesem Produkt steht. Taucht es in einem persönlichen Post oder in einem persönlichen, nehmen wir es vielleicht dann doch ernster? Das ist ja eigentlich
für eine Zielgruppe, die ich erreichen will. Und wenn der einen Kaffee lecker findet, dann hat das viele animiert, auch Kaffee zu trinken. Und genauso ist das heute. Sie haben das gerade so schön gesagt. Auch heute mit den Influencern. Wenn der Influencer einen Kaffee trinkt, hat er auch seine Gefolgschaft, die das machen. Und insofern bin ich auch ein Freund davon, dass man die Influencer genauso behandelt wie die klassischen Medien. Weil wenn die Journalisten etwas schreiben, müssen sie ja auch darauf achten, mache ich jetzt eine Werbung für irgendwen oder irgendwas oder nicht. Und natürlich natürlich gibt es bei Influencer immer öfter die Situation, dass sie natürlich auch von ihren Followern gefragt werden, was hast du denn da für ein Shirt an, was ist denn das für eine Sonnenbrille und so weiter. Und wenn die das mitteilen, da ist ja gerade, gehen ja gerade so die Geister irgendwie auseinander, ob das dann Werbung ist oder nicht Werbung ist. Da ist ja jetzt unlängst gestern oder so ein Urteil gesprochen worden bei Pamela Reif.
Wäre ich auch gleich drauf gekommen.
Genau, die halt in Bildern dann sagt, welche Hose sie anhat, welche Schuhe sie anhat. Und natürlich muss man da unterscheiden zwischen Werbung und, wie haben Sie es so schön gesagt, Empfehlung.
So, aber also, das ist Ihr Thema jetzt.
Ja, also tatsächlich, ich finde, das ist schon noch ein kleiner Unterschied. Also früher war es eben so, in der, ne, da hat man dann George Clooney und dann hat er sehr viel Geld bekommen und dann hat er einen Vertrag gehabt, da stand dann drin, er macht so und so viel Spots und so viel, häufig trinkt da Kaffee auf einer Veranstaltung und so viel häufig macht er noch irgendwas anderes. Es war geregelt und es war völlig klar, er macht das als Werbeträger. Im klassischen Rundfunk haben wir Programm, dann gibt's Einblendung, Werbung, dann kommt Werbung, dann kommt eine Einblendung, Werbung, Ende. So, und dann gibt's wieder Programm. Das war schon getrennter. Dann gibt's noch ein bisschen Product Placement, war dann auch gekennzeichnet. Aber im Prinzip war der Zuschauer, wusste schon, jetzt bin ich in der Werbung, jetzt bin ich im Programm. Das ist nun heute schon ein bisschen vermischter, das muss man ja mal zugeben. Also wenn so ein Influencer, gerade am Anfang war es ja so, dann hat man mal gestartet, hat irgendwie lustige Sachen gemacht. Auf einmal kamen Werbeverträge dazu, da hat man eben lustige Werbesachen gemacht und alles war irgendwie lustig und hi, wir haben uns alle so lieb und meine Community und ich und so. Und es ist ja, weil ich es alles nur toll finde und so. Da muss man, meine ich, schon mal so ein bisschen mehr überlegen, was heißt das eigentlich für den Nutzer? Und deshalb sagte ich vorhin am Anfang, es kommt eben immer darauf an, weiß der Nutzer das oder weiß er das nicht. Ja, die Zielgruppe ist ja häufig auch noch mal jünger. Also gerade wenn wir denn bei jungen Zielgruppen sind, ist mir ganz besonders wichtig, also wenn Bibi dann Werbung macht, dann muss verdammt nochmal auf Werbung draufstehen. Das tut es mittlerweile, das ist auch gut so. Aber das war ja auch ein Weg dahin. Aber wir müssen schon so ein bisschen schauen, wie schaffen wir das eigentlich, die alten Regeln, die eben einfacher waren, in eine neue Zeit zu bringen. Und das geht nicht immer ganz einfach, weil sich auf einmal Fragen stellen, die sich nie gestellt haben. Und dann sind wir bei dem Urteil. Bei dem Urteil ist es ja tatsächlich so, da ging es eben darum, wenn ich meine Kleidung vertagge oder wenn ich irgendwas vertagge, ist es nun Werbung oder nicht?
Die ich selbst gekauft habe.
Genau, das wäre jetzt der nächste Satz gewesen. Okay, ja. Dann kommt es mal auf die allererste Frage, kommt es bei uns ja immer drauf an, kriege ich dafür Geld? Mhm. So, wenn ich dafür Geld kriege, ist es völlig klar, dass es Werbung ist. So, habe ich das Produkt geschenkt bekommen, ja, dann ist die Frage, Gegenleistung, ja, also wenn Neichmann nun alle Influencer zu tollen Events einlädt und dann berichten die danach zufälligerweise mit großer Begeisterung alle über Deichmann-Schuhe, ist halt schon die Frage, ist diese Gegenleistung irgendwo angelegt oder nicht?
Ne?
Genau, dann müsste das da stehen. So, und wenn ich es denn selber kaufe, ist es natürlich eine andere Sache. Wenn ich es selber kaufe, das ist ja das, was in der klassischen Welt, in Zeitungen, wird ja auch Produktberichterstattung gemacht, eben eine kritische Produktberichterstattung. Das muss auch um Influencing gehen. Ich muss natürlich als Influencer auch in der Situation sein, dass ich sagen kann, ich möchte auch über Dinge berichten. Und ich möchte über Dinge berichten, die mir gefallen. Aber es ist dann auch immer noch eine Frage, wie ich das tue. Also beim Tagging würde ich sagen, wenn ich einfach einen Bericht mache und ich mache da einen Tag, Gott, ja, finden wir als Medienanstalten, das ist okay. In Grenzen, ja, also es ist immer ein Einzelfall, aber prinzipiell glauben wir, wenn es klar ist, dass es eben keine Gegenleistung gab, auch keine implizite, sondern es selbst gekauft und es wird nur getaggt, dann Disclaimer, Einzelfall anschauen, ist es okay. Das sehen die Zivilgerichte im Moment teilweise anders. Es gibt da eben, also die Entscheidung von gestern, die Furore gemacht hat, ist eine von mehreren. Also es gibt jetzt verschiedene Entscheidungen dazu. Das Kammergericht in Berlin hat gesagt, dass Tagging okay ist, sofern es einen Zusammenhang zum Bericht gibt. Also ne, der redaktionelle Zusammenhang muss da sein, dann ist es okay. Die Entscheidung gestern rudert jetzt wieder ein Stück zurück und sagt, nein, es ist per se nicht zulässig, weil der Influencer immer werblich arbeitet.
Ach so, deshalb, okay. Einmal Influencer, dann egal, was er auf dem Kanal macht, ist Werbung. Das ist so die Grundaussage.
Genau. Wurde es ja gestern auch begründet. Ich glaube, Der Richter hatte gesagt, wenn Frau Merkel auf den Marktplatz geht und was sagt, dann wäre das auch nicht privat, auch wenn sie hinterher sagt, dass es privat ist, weil sie halt die Kanzlerin ist. Und das war die Begründung im Urteil.
Okay, also, das sehen wir auch anders als Medienanstalten, aber da muss man halt auch sagen, Wettbewerbsrecht und Medienregulierung sind ja auch nicht immer, haben ja auch nicht die gleiche Zielsetzung. Ja. Also unsere Zielsetzung als Medienanstalten ist, dass wir sagen, für uns ist wichtig, dass es transparent ist, dass der Nutzer nicht in die Irre geführt wird, egal wie. So. Während im Wettbewerbsrecht es ja auch so ein bisschen auch darum geht, wie die verschiedenen Anbieter miteinander gleiche Regeln für alle und so. Also deshalb ist es eine etwas andere Zielsetzung als in der klassischen Medienregulierung. Und wir sagen, egal wie, es muss transparent sein.
Okay. Wir dürfen aber auch festhalten, sie ist in Berufung gegangen. Gegen das Urteil, das halten wir jetzt auch nochmal der Vollständigkeit halber fest.
Die sind alle in der Berufung. Ja. Also das wird am Ende der BGH entscheiden, wird noch einen Moment dauern, aber tatsächlich sind sie alle in der Berufung.
Und wenn der BGH entschieden hat, dann haben wir auch tatsächlich eine valide Entscheidung, auf die wir aufbauen können. Wobei ich persönlich glaube, dass Unternehmen sich gar nicht so schwer damit tun, wenn das entsprechend gekennzeichnet wird. Ich glaube, das ist eher vielmehr ein Problem für den Influencer selber. Und da ist natürlich auch die Erfahrung spielt dann eine große Rolle, weil wenn jemand frisch anfängt und kennt die Regeln nicht, der macht sich einfach keinen Kopf drum.
Ja. Wie ist denn da eigentlich die Haftung? Also ihr als Agentur empfiehlt etwas für Deichmann. Deichmann arbeitet dann wieder weiter mit dem Influencer. Der Influencer bekommt den Ärger oder wird das durchgereicht bis zur Agentur?
Also wir achten schon sehr darauf, dass dann entsprechend gekennzeichnet ist.
Okay. Gut, also die Tipps logischerweise...
Definitiv. Okay. Also das würde auf uns als Agentur ja zurückfallen, wenn es da Probleme geben würde. Das Risiko gehen wir nicht ein.
Also rein rechtlich ist es so, wenn wir tätig werden als Medienanstalten, sprechen wir einen Influencer an. Im Wettbewerbsrecht kann aber auch der Auftraggeber in die Haftung genommen werden.
Okay. Wir wollen ja auch nicht, dass die Influencer Ärger bekommen.
Ja, das dürfte auch eigentlich nicht in Ihrem Interesse liegen. Aber wie dem auch immer sei, in der Vorbereitung auf dieses Thema habe ich gemerkt, wie komplex es ist und wie viele Fragen da plötzlich auftauchen könnten. Ja, also jetzt nur mal so als kleines Beispiel, weil Sie gerade sagten, da werden Sachen verschenkt und da ruft einer an und fragt, was hast du denn da eigentlich an oder schreibt eine Mail. Es gab Zeiten, als ich die WDR-Sendung moderiert habe, da haben wir unsere eigenen Sachen getragen, weil es keine Ausstattung gab. Und dann rufen Leute an und fragen bei Facebook, was hatte denn der Moderator an? Ich komme jetzt erst ins Grübeln, weil Sie das gerade ansprachen. Ne? Derjenige, der sagt immer, ich mache hier tolle Filme und das ist, übrigens arbeite ich mit der Kamera, ich arbeite, und dann sind da Links drauf, das sind sogenannte Affiliate-Programme, das heißt, wenn dann jemand mit dem gleichen oder die Kamera kauft, die er hat, gibt es dann wiederum eine Rückerstattung des Herstellers. Ist das alles Grauzone? Ist das alles was ganz anderes?
Nein, also Affiliate-Links sind keine Grauzone. Aha. Das ist ganz, ganz eindeutig, das Schade. Ist Werbung.
Okay, Affiliate ist auch Werbung.
Das ist auf jeden Fall Werbung, dafür gibt es Geld.
Okay. Ja, Barzahlungen dadurch, dass dann jemand kauft, okay.
Ja, man muss jetzt einfach auch mal gucken, die Historie der Influencer, die ist ja noch relativ jung, also bis die Unternehmen das für sich erkannt haben. Das fing ja wirklich an, dass, nehmen wir mal diese Beauty-Blogs und YouTube-Geschichten, wo die Mädels sich geschminkt haben und dann ging es ja los, oh, mit was ist das für ein Lidschatten und... Da haben natürlich die Unternehmen dann irgendwann aufgesetzt und gesagt, hier probier doch mal den, der ist doch auch nicht schlecht. Und so ist das Ganze ja mal irgendwann entstanden, dass das dann so eine Entwicklung nimmt. Also
Aber auch das ist ja im Grunde genommen nicht neu. Der Kanal ist neu. Aber es gibt das alles. Und mir ist es immer wieder so wichtig, das zu betonen, dass wir nicht das Gefühl haben, da ist jetzt eine ganz neue Welt entstanden, ein ganz neues Geschäftsfeld. Das gab es schon immer. Und ich meine, wenn wir uns erinnern, irgendwie vor ein paar Jahrzehnten, als es Partys zu bestimmten Plastikboxen gab und die Mütter im Kindergarten erzählt haben, dass diese Plastikboxen ja total super sind und so. Im Prinzip war das auch Influencer-Marketing. Da gab es auch keine Kennzeichnung. Da hat auch niemand der Mutter ein Schild über den Kopf gehalten, Achtung Werbung. Also das ist glaube ich, ganz wichtig, dass wir immer daran denken, es ist nichts Neues, was da jetzt entsteht. Die Kanäle sind neu und wir müssen uns den Kanälen anpassen. Wir müssen Regeln dafür finden für die Nutzung der Kanäle, absolut. Und es muss eine Transparenz für den User da sein. Aber, und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir noch nicht gekommen sind, wir müssen auch in der Medienerziehung ansetzen. Ich habe 4 Kinder, 3 davon im Teenie-Alter, und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir der neuen Generation, und übrigens nicht nur der neuen, sondern auch sehr, sehr viele unserer Generation, dass wir ja wirklich auch lernen, wie diese Medien funktionieren, wie diese sozialen Plattformen funktionieren, was ein Hashtag bedeutet, was eine Kennzeichnung bedeutet, wie die Kennzeichnung aussehen muss. Also auch das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wirklich diese Medienkompetenz, diese Medienerziehung, die stattfinden muss.
Ich glaube aber, dass es für manche Mütter oder Väter immer noch neu ist, wenn ein Kind aus dem Zimmer kommt und sagt, ich werde Influencer. Also es ist tatsächlich, oder ich möchte es gerne werden. Ich glaube, da taucht immer noch mal auch ein Neueffekt
auf. Ja, die Krankheit gibt es wirklich.
Bitte?
Ja, die Krankheit gibt
es wirklich. Es werden zu wollen oder es nicht zu kennen? Okay, ich lasse es stehen. Verstehe.
Ja, aber es ist natürlich, also Medienkompetenz ist natürlich ein Riesenthema. Klar, eigentlich müsste man das dringend machen. Das gehört in die Lehrpläne der Schulen rein. Man muss, glaube ich, heute stärker gucken, dass man Kinder sensibilisiert. Häufig ist es allerdings auch so, dass die Kinder schon ziemlich sensibilisiert sind. Also wir machen zum Beispiel ein Medienkompetenzprojekt, wo Schülern ihren Großeltern beibringen, wie das so geht mit dem Internet. Ist auch eine witzige Idee, lernen beide was. Wir haben im letzten Jahr eine Schwerpunktausschreibung gemacht, How to Influence, wo wir eben in der Medienkompetenzen Influencer-ABC erarbeitet haben mit verschiedenen, mit Antragstellern, um eben Regeln auch nochmal deutlich zu machen, ja, und das zu verbreiten. Klar, Medienkompetenz ist irrsinnig wichtig, aber Medienkompetenz ersetzt die Spielregeln nicht. Also ich werde nicht 80 Millionen Menschen medienkompetent machen können. Also werden wir trotzdem gucken müssen, dass wir uns die Spielregeln anschauen.
Aber wenn das Vorurteil stimmt, dass Influencer-Arbeit überwiegend eine sehr junge Zielgruppe hat, wäre das ja das Thema Medienkompetenz durchaus mal ein Influencer-Thema, oder?
Absolut. Es gibt ja Gott sei Dank auch ganz, ganz viele Influencer und auch das finde ich wichtig. Vorher ist es schon kurz angeklungen, aber es geht ja nicht nur um Produktvermarktung, sondern es gibt ganz, ganz viele sehr spannende Influencer, die Themen besetzen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, die sich für Bildung einsetzen, die ganz, ganz tolle Projekte, Programme machen, um wirklich ja Aufmerksamkeit auf ein Thema zu haben. Es geht nicht nur um Aufmerksamkeit für Produkte. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und da gibt es viel auch in Richtung Medienkompetenz.
Ja. Ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank, weil ich muss immer ein bisschen auch die Uhr im Blick haben, weil ich natürlich auch immer versuchen möchte, das Publikum mit Fragen an uns herankommen zu lassen, weil ich, glaube ich, nicht alles abdecken kann. Bitte, ist denn schon jemand mit dem Mikrofon? Ach, da ist er schon. Wunderbar. Geht schon los.
Hallo, Jörg Hutmann, DJV Bremen. Ich frage mich immer, ob in manchen Köpfen Medienkompetenz mit der Fähigkeit, ein Smartphone zu bedienen, verwechselt wird. Ich habe gelernt, dass es mittlerweile Lehrerinnen und Lehrer gibt, die ihren Kindern, also den Schulkindern, die sie unterrichten, digitale Selbstverteidigung beibringen. Und ich glaube, dass das eigentliche Thema ist.
Jetzt sind wir weg vom Influencertum, aber ist es das? Statement? Weil ich glaube, ja.
Statement. Ja. Also ich glaube, es gibt viele Fragen, die man sich anschauen muss. Also ich finde auch das Thema Recherche, das machen wir hier bei Alex Berlin, um gleich nochmal ja. zu Alex Berlin zu kommen. Was wir hier machen ist, wir bringen Kindern, Jugendlichen, Studenten, Studierenden, jungen Medienschaffenden bei, wie man Sendungen macht, wie man Beiträge macht. Einfach damit sie lernen, wie man recherchiert und dass man dann am Ende, das ist das natürlich ganz viel Medienkompetenz. Also es gibt 1000 Wege, 1000 Themen. Das ist ein sehr globales Feld, wo man also viel hilft, viel ist da jetzt auch nicht richtig, aber wo man eben unterschiedliche Wege gehen muss.
Ja, und man stellt ja als Journalist irgendwann mal fest, dass du mittlerweile mehr deine Quellen prüfst als die Suche nach den Informationen.
Ja, also naja, oder gerade wenn wir über Schulen sprechen, also ich finde, statt einen Vortrag zu halten, dass man medienkompetent sein muss, sollen sie halt ein Schulradio machen, da lernt man wahnsinnig viel bei und ist danach super medienkompetent. Sowas fördern wir auch, weil wir eben sehr daran glauben, dass man mit praktischen Erfahrungen am meisten kommt und auf keinen Fall den Zeigefinger und das dürft ihr alles nicht, ihr müsst total aufpassen. Das funktioniert meistens nicht so gut.
Quellen prüfen, Content Marketing, ja gleich auch unser Thema. Weitere Fragen? Ach, da ist schon jemand da.
Ja, Doreen Huth aus dem DJV Thüringen. Was ich beobachte ist, dass vor allem weibliche Influencerinnen sehr oft ein Rollenbild der 50er Jahre propagieren und damit auch sehr gut bei ihrer Masse ankommen an Followern. Da würde ich gerne auch aus den Medienanstalten wissen, wie sehen Sie da Ihren Bildungsauftrag, dass mehr Diversität, mehr Geschlechterbewusstsein und mehr diese Gender-Themen auch mit reinspielen in der Kontrolle von Influencern oder in der Beobachtung von Influencern und genauso gut auch an die Agenturen oder an Microsoft. Welche moralische Verantwortung sehen Sie da, wenn Sie Influencer sprechen lassen, dass zum Beispiel auch Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit nationalen anderen Hintergründen zu Wort kommen?
Ja. Super, super schönes Thema. Ich würde es gerne gleich direkt aufnehmen, weil das eins meiner allergrößten Anliegen ist. Wer mir auf Social Media folgt, weiß, dass das mein ganz, ganz großes Thema ist, Diversität und Inklusion und natürlich auch eben starke Frauen zu zeigen und nicht dieses 50er-Jahre-Frauenbild, wie Sie es genannt haben. Ich finde das ganz, ganz wichtig und wir achten da sehr stark darauf, dass wir eben gucken, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, auch zu der Kultur passt, die wir vermitteln wollen. Und genau das ist eben die Kultur, dass wir diverse Teams haben, dass wir diverse Teams brauchen, um für die Zukunft erfolgreich zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig, ist natürlich auch gerade in der Branche, in der wir unterwegs sind, dort starke Frauen zu haben, die auch im Digital-, im IT-Bereich fit sind. Und wir haben da ganz viele tolle Beispiele. Wir hatten Franzi bei uns im Team, unsere Praktikantin, die blind ist und mit der wir nach wie vor, obwohl das Praktikum jetzt schon über ein Jahr zurückliegt, ganz eng zusammenarbeiten, die oft bei uns bei Events ist und mit der wir dann eben gucken, wie können wir sie in die Berichterstattung mit einbeziehen, weil das einfach ganz viele wichtige Aspekte sind, die diese unterschiedlichen Blickwinkel auch darzustellen und zu sehen, es gibt nicht nur diesen Blickwinkel aus zwei Augen, also von einem Menschen, sondern es gibt ganz unterschiedliche Blickwinkel, ganz unterschiedliche Situationen. Und ich finde, es ist eine große Verantwortung von Influencern, den jungen Menschen auch zu vermitteln. Es gibt nicht nur dieses Beauty-Influencer und wir machen uns alle hübsch, sondern es gibt ganz, ganz wichtige, viele andere Themen.
Ich bin ja auch ein super großer Fan von starken Frauen und auch von diversen Angeboten. Allerdings sind wir als Medienanstalten natürlich nicht die oberste Geschmackspolizei. Genauso wie es im Fernsehen Beiträge gibt, die ich mir persönlich auch nicht so gerne anschauen würde, wie es in Zeitungen und Zeitschriften Beiträge gibt, von denen ich denke, naja Gott, als Aufsichtsbehörde sind wir wohl nicht diejenigen, die das bewerten würden. Das wäre mit meiner Auffassung von Pressefreiheit und freiheitlich-demokratischer Grundordnung nicht so vereinbar.
Okay, vielen Dank. Dankeschön.
Guido Warnimung vom Wirtschaftsforschungsinstitut IFW in Kiel. Hallo. Ich habe eine Frage, ja, vielleicht an Frau Rogel, aber auch von Frau Zimmer. Wenn Sie Ihre eigenen Mitarbeiter, wenn die auf Ihren Kanälen auch von Microsoft unterstützt posten, auch transparent sind, das ist vielleicht ein bisschen eine Spielverderberfrage, aber wir haben sie uns auch sehr konkret gestellt. Wie gehen Sie damit um, wenn es zum Beispiel zu Urheberrechtsverletzungen kommt durch die Mitarbeiter oder durch Persönlichkeitsrechtsverletzungen? Denn das tun die ja dann quasi dienstlich oder privat. Wer hängt dann da dran?
Also wer da dran hängt, das ist ja rechtlich meistens alles relativ klar geregelt. Schon allein über den Arbeitsvertrag ist das klar geregelt, wie da das Verhalten aussieht oder aussehen muss. Wir achten da sehr darauf, dass wir da wirklich präventiv arbeiten, dass wir die Mitarbeiter coachen, dass wir Workshops geben und dass wir eben zeigen, wie das funktionieren sollte, damit sowas erst gar nicht passiert. Wir stellen zum Beispiel auch Content zur Verfügung für Mitarbeiter, die nicht so versiert sind in Social Media, um einfach zu sagen, okay, das ist euer sicherer Pool, aus dem ihr euch bedienen könnt und da ist quasi alles freigegeben und sicher. Und wie gesagt, ansonsten arbeiten wir da sehr präventiv und toi, 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 wir hatten den Fall noch nicht, dass es anders passiert ist, weil ich glaube, wir die Mitarbeiter eben im Vorfeld sehr, sehr stark unterstützen, supporten und dafür sorgen, dass sowas erst gar nicht passiert, weil es natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und im Zweifelsfall auch aufs Unternehmen zurückfallen würde.
Beantwortet, wie ich sehe, an beiden Gesichtern. Vielen Dank für die Frage.
Schönen guten Tag, Franz Werfel, gelernter Journalist, seit einem halben Jahr Pressereferent der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Ich habe folgende Frage.
Dreht sich gerade alles um, merken Sie?
Jetzt dreht sich alles. Um nochmal auf die jungen Influencer zu kommen. Es gab jetzt im letzten Jahr die ersten Beispiele von Minderjährigen, deren Geschichte in den Medien aufgegriffen wurde, weil die Eltern sehr hinterher sind, dass die plötzlich Influencing machen. Das Stichwort Kinderarbeit spielt da eine Rolle. Dazu möchte ich fragen, ob dieses Thema in Ihrem Bereich irgendwo aufsteigt. Natürlich haben Kinder auch früher schon Werbung gemacht, in den 90ern für Schokobons, Kinderspielzeug im Fernsehen oder die ganzen Fotostrecken im Otto-Katalog, was weiß ich. Aber dann ist ja der Arbeitstag irgendwann mal vorbei und das Produkt ist beworben und Ende. Jetzt geht es ja um längerfristige Geschichten. Also ob das irgendwo aufschlägt und auch Jugendliche, wenn sie schulpflichtig sind und noch keine 18 Jahre, dürfen ja nicht ohne Ende selbstständig sein, wo dann ja auch das Steuerrecht wieder mit reinschlägt und natürlich die Zeit, die sie für diese Arbeit aufwenden. Vor allen Dingen an Frau Dr. Zimmer, aber bitte auch die anderen beiden, was ist der aktuelle Stand der Diskussion in Ihrem Bereich zurzeit dazu?
Jetzt komme ich als Spielverderber mit der Bitte um eine kurze Antwort,
damit wir nochmal fragen. Die ist super kurz, wirklich super kurz. Wir sind jetzt dafür nicht zuständig, ehrlich gesagt. Wir prüfen jetzt nicht, ob wer was wann wie postet, sondern wir sind tatsächlich, wir haben ja einen gesetzlichen Auftrag und der sagt uns, wir sollen uns bestimmte Regeln anschauen, und zwar genau das, Nutzerschutz.
Okay.
Das andere, dafür gibt es auch Institutionen, aber das sind nicht wir.
Ja, also ich glaube eben, es gibt Institutionen und Richtlinien, es gibt den Jugendschutz, es gibt das Arbeitsgesetz, es gibt dann auch noch das Steuergesetz. Also ich glaube, das ist prinzipiell alles bei uns sehr, sehr gut geregelt. Das ist natürlich auch immer eine Frage von ja, guten Eltern.
Ja, ja, ja. Trotzdem sehr, sehr interessant. Es gibt ja Let's Player, YouTuber, die wahrscheinlich auch schon in jüngeren Jahren, nicht erst jetzt, sehr viel gesendet haben. Das sind die, die diese Sendelizenz beantragen mussten. Wobei man ja Rückschlüsse ziehen könnten, wie viel Zeit die darauf verwenden müssen. Deswegen glaube ich, war die Frage wahrscheinlich
naja,
auch so.
Aber es ist ja so, ne? Ich kann natürlich auf ganz wahnsinnig viele Dinge
zurückschließen.
Aber ich muss natürlich ein bisschen gucken, was unser Auftrag. Also klar, wenn wir jetzt einen Minderjährigen haben, der eine Sendelizenz beantragen würde, würde das wohl nicht gehen. Mhm. Da guckt man mal ins Gesetz. So. Und dann schaut man mal, was geht. So, und wenn es Kinderarbeit gibt, dann würde ich mal vermuten, dass da da wird sich dann schon jemand drum kümmern, aber das als Behörde ist man ja an seinen Auftrag gebunden und hat keine Allzuständigkeit. Sie kriegen ja auch nicht, weil das Finanzamt irgendwas merkt, auf einmal ein Bußgeld von der Straßenverkehrsbehörde, weil das Auto nicht ordentlich zugelassen ist. Ja, ja. Also deswegen, wir gucken natürlich da, wo es geht, schauen wir uns das an und natürlich gucken wir auch, das ist ja ein Thema auch der Medienkompetenz. Ja, es ist wie in ganz vielen Bereichen, kann man immer nur hoffen, dass man Eltern hat, die sich um sowas kümmern. Deshalb machen wir Medienkompetenz, aber wenn es dann irgendwann in den Bereich geht von Kinderarbeit, von was auch immer man sich vorstellen kann, dann gibt es dafür Institutionen, die sich darum kümmern.
Danke Ihnen. Kriegen wir noch eine Frage unter, gerne? 4 Minuten.
Hallo, Anja Mutschler, unter anderem DJV Sachsen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als wir das Panel aufgesetzt haben, war, inwieweit ersetzen Influencer Journalisten als Distributoren einer Nachricht, als interessanter Kanal für die tägliche Kommunikationsarbeit, als Ansprechpartner für Themen? Inwieweit hat sich da was ersetzt oder ist die klassische Konvergenztheorie hier, wir haben einfach einen neuen Kanal dazu bekommen?
Also ich glaube nicht, dass der Influencer den klassischen Journalisten ersetzt. Also natürlich sind die Medien, die genutzt werden, verändern sich auch dort. Natürlich wird der Social-Media-Kanal genutzt, auch von Journalisten, auch von Magazinen, von Zeitungen und so weiter. Das ist zu sehen. Aber der klassische Influencer, über den wir gerade in der Diskussion, glaube ich, hauptsächlich gesprochen haben, der hat sein Thema, was er macht, wo er seine Tipps, seine Empfehlungen gibt. Der wird aber keine recherchierte News in der Form im Politischen machen, in der Form. Ich glaube nicht, dass der das ersetzen wird. Das ist meine persönliche Meinung. Deswegen suchen wir auch nach wie vor natürlich auch den Kontakt zu den Medien. Und für uns ist das, Sie haben es so schön gesagt, dieses Influencen gibt es ja schon lange, nur halt früher waren es andere Kanäle, andere Gesichter und auch da wollten wir, wenn der George Clooney einen Kaffee trinkt, auch hinterher noch ein Event machen, dass der Journalist kommt und ihn fragen darf und auch darüber berichtet. Das ist keine Frage und so ist es, glaube ich, in den neuen Medien heute auch.
Mhm. Ja, gerne, noch eine Frage.
Und eine Feststellung, weil nur noch 3 Minuten sind, eine Beobachtung, weil ich keinen habe, an den ich das eigentlich als Frage richten kann, weil Frau Zimmer schon sagte, wir sind nicht zuständig. Wenn wir beim Thema Medienkompetenz drüber sprechen, sprechen wir ganz oft über die Jugendlichen. Ich fände es eigentlich viel zielführender, über die Erwachsenen auch zu sprechen. Ich werde jetzt dieses Jahr 50. Ich habe eine 35-jährige Digitalbiografie, weil ich Generation 64 bin. Da passt eigentlich viel Möglichkeit rein, sich diese Themen dran zu schaffen. Wenn ich jetzt ein Elternteil bin, müsste ich eigentlich die jungen Leute mit auf den Weg geben, auch selber kompetent. Ich denke, da müssen wir auch noch mal ein bisschen das Augenmerk hinlenken und nicht immer nur sagen, ihr jungen Leute seid nutzungsfrequent, aber nicht nutzungskompetent. Das kann man auch noch mal ein bisschen gut, glaube ich, steuern und anpushen.
Absolut.
Definitiv.
Also würde ich sofort unterschreiben, unsere Medienkompetenzmaßnahmen richten sich auch nicht nur an Jugendliche, wir machen das ja für alle. Also wir machen ja, wir richten uns ganz häufig auch an Eltern zum Beispiel, aber es ist natürlich auch klar, wenn man über Medienkompetenz spricht, kriegt man Schüler am ehesten, weil die sind an einem Ort, wo man einfach hingehen kann und es ist natürlich schwieriger, Eltern zu kriegen oder Senioren anzusprechen oder so. Deshalb geht in der Medienkompetenz relativ viel einfach an Schüler, weil es am einfachsten ist, aber das heißt nicht, dass wir nur das tun, also sondern eben gerade, also deshalb auch zum Beispiel das eine Projekt, was ich vorhin erwähnte, wo Schüler ihre Großeltern medienkompetent machen, weil wir eben wirklich glauben, wir müssen über andere Methoden nachdenken, aber wir müssen eben gerade auch über andere Zielgruppen nachdenken, weil tatsächlich sind Schüler ja relativ häufig schon haben eigentlich ein ganz gutes Judiz, was da passiert. Nicht immer, aber man merkt manchmal schon, dass sie mit Medien aufgewachsen sind und dass ihnen auch klar ist, dass ein Influencer das jetzt nicht nur aus totaler Begeisterung dafür macht, dass er jetzt das Coolste aller Produkte dieser Welt entdeckt hat, sondern dass er dafür auch Geld bekommt.
Lassen Sie uns an der Stelle vielleicht noch einen kurzen Blick, obwohl wir alle die berühmte Glaskugel, das wir heute ja schon häufiger festgestellt haben, nicht besitzen, kurzen Blick in die Zukunft. Influencer-Marketing, Influencer-Kommunikation, egal wofür ich sie einsetze, das ist ein Modell der Zukunft oder ist, oh, ich sehe schon nicken, ich muss gar nicht weiterfragen.
Ich glaube, wir sind in der Zukunft schon angekommen. Ja. Also das ist nicht mehr wegzudenken und ähnlich wie sich das Internet durchgesetzt hat, das hatte man ja auch mal in Frage gestellt, wenn ich mich erinnere, meiner Generation, natürlich, das wird nicht mehr wegzudenken sein in der Zukunft im Marketingmix.
Ich würde gerne es einfach übersetzen. Persönliche Kommunikation ist ein Ding für die Zukunft. Influencer, mich nerven diese Worte, mich nerven diese Buzzwords, die wir immer irgendwelchen Themen geben müssen. Persönliche Kommunikation wird in Zukunft noch wichtiger, als es heute schon ist. Und ich freue mich sehr darauf, weil ich finde, wenn Kommunikation persönlich ist, dann kommt sie auch an.
Ja, ich wollte mit der Frage auch nicht implizieren, dass wir heute festgestellt haben, huch, es gibt ja Influencer und geht das, sondern das ist ein Markt, der sich weiterentwickeln wird. Das wollte ich mir bestätigt wissen. Wenn Sie sich was für die Zukunft wünschen dürften?
Na, dann wünsche ich mir natürlich, dass alle immer alle Regeln behalten. Ist doch klar. Da bin ich ja hier.
Naja, Sie haben ja zwei Ansprechpartner links neben Sie sitzen.
Genau, Sie haben ja gut zugehört.
Genau. Nein, alles so. Das auch mit in Hand haben. Dann würde ich sagen, an der Stelle erstmal vielen lieben Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute uns für Fragen und Antworten zur Verfügung zu stellen. Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, auch so kurzfristig eingesprungen zu sein. Gerne. Ihr Applaus. Vielen Dank.